Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schluss mit AKWs. Die CVP-Spitze will aus der Atomenergie aussteigen. Der Fall eines kroatischen Helden. General Gotovina wird am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wegen Verbrechen an Serben zu 24 Jahren Haft verurteilt. Wie ein Buch von Dan Brown. Dank Recherchen im Vatikan zeigt der Buchautor Walter Hauser, der historische Brand von Glarus war gelegt. Es war nicht der Föhn. Dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
Die CVP will schrittweise aus der Atomenergie aussteigen. Die Mehrheit der CVP-Fraktion im Bundeshaus hat einen entsprechenden Vorstoß unterschrieben. Dazu gehört auch Fraktionschef Urs Schwaller, wie er gegenüber Schweizer Radio DRS sagte. Allerdings kommt das Vorhaben nicht bei allen CVP-Politikern gut an. So kritisiert etwa der Zuger CVP-Nationalrat Gerhard Pfister, solche Vorhaben müssten mit Bundesrätin Doris Leuthardt abgesprochen werden. Pfister ist Wahlkampfleiter der CVP. Energieministerin Leuthardt hatte nach dem Atomunglück in Japan veranlasst, dass die Sicherheit der AKWs in der Schweiz überprüft wird. Außerdem ließ sie die Rahmenbewilligungsgesuche für neue AKWs sistieren. In ihrer Funktion als Umweltministerin hat Doris Leuthardt für ein langfristiges Denken im Umgang mit dem Wald plädiert. Leuthardt sprach zum Internationalen Jahr des Waldes. Es gelte einerseits, den Wald als Schutz gegen Naturgefahren und als Lebens- und Erholungsraum zu erhalten, sagte Leuthardt bei einem Waldspaziergang im bernischen Wienau. Andererseits müsse auch für die Nutzung des Waldes genügend Raum bleiben. Um die Wälder für die nächsten Generationen zu erhalten, sei das kurzfristige Gewinnstreben fehl am Platz, sagte die Bundesrätin. Im Prozess gegen den ehemaligen Bankier Oskar Hollenweger fordert die Verteidigung, dass gar nicht auf die Anklage eingetreten wird oder aber einen vollumfänglichen Freispruch. Zudem verlangte Hohenwegers Verteidiger vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona einen Schadenersatz von mindestens 50.000 Franken. Hohenweger wird von der Anklage unter anderem vorgeworfen, er habe als Drehscheibe für Bestechungszahlungen fungiert und geholfen, Drogengelder zu waschen. Der frühere kroatische General Ante Gotovina ist zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Gotovina wurde vom UNO-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien schuldig gesprochen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Gericht in Den Haag sah es als erwiesen an, dass der kroatische Ex-General für Morde, Vertreibungen und Plünderungen während des Jugoslawienkrieges in der Region Krajina verantwortlich ist. Die Krajina war damals von Serben bewohnt. Vor Lampedusa hat die italienische Küstenwache 46 Bootsflüchtlinge aus Nordafrika gerettet. Das Boot drohte zu sinken. Die Geretteten wurden auf Lampedusa gebracht. Seit dem Sturz des tunesischen Präsidenten Ben Ali im Januar sind auf der südlichsten italienischen Insel bereits mehr als 22.000 Tunesier angekommen. Unterdessen hat sich der französische Premier François Fillon dafür ausgesprochen, dass aufgegriffene Migranten von der Grenzschutzagentur Frontex nach Tunesien zurückgebracht werden sollen. In Libyen sollen Truppen des Machthabers Gaddafi die Stadt Jafran südwestlich von Tripolis angegriffen haben, das berichtete der Nachrichtensender Al Arabiya. Unterdessen rief auch die Terrorbewegung Al-Qaida zum Kampf gegen Gaddafi auf. Die arabischen Armeen müssten in Libyen eingreifen, bevor, Zitat, die Hilfe des Westens sich in eine Invasion verwandle. Zuvor hatten der französische Präsident Sarkozy, der britische Premierminister Cameron und US-Präsident Obama in einem gemeinsamen Zeitungsartikel geschrieben, sie würden nicht locker lassen, bis Diktator Gaddafi die Macht abgegeben habe. Denn bliebe Gaddafi an der Macht, würde sich die Welt eines, Zitat, skrupellosen Verrats schuldig machen, schrieben sie weiter. Im westafrikanischen Land Burkina Faso hat die Präsidentengarde gemeutet. Staatschef Blaise Compaoré habe darum die Hauptstadt Ouagadougou verlassen, teilte die Armee mit. Die Meuterei der Präsidentengarde breitete sich auf mehrere Kasernen in der Hauptstadt Ouagadougou aus. Es waren Schüsse zu hören und es kam zu Plünderungen. In Burkina Faso ist die Situation angespannt. Das Land leidet unter den Unruhen im Nachbarland Elfenbeinküste. Es hat keinen Zugang zum Meer und muss Güter wie Pflanzenöl und Zucker aus der Elfenbeinküste importieren. Die Preise für Nahrungsmittel sind darum stark angestiegen. In den 17 Euro-Ländern ist die Inflation im März auf 2,7% gestiegen. Das ist der höchste Anstieg seit mehr als 2 Jahren. Hohe Öl- und Benzinpreise hätten die Teuerungsrate in die Höhe getrieben, teilte die Europäische Statistikbehörde Eurostat mit. Die Europäische Zentralbank EZB hat bereits letzte Woche auf die Inflation reagiert und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1/4% angehoben.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit Klartext aus der CVP. Die Mittepartei bezieht Stellung gegen Atomenergie. Dann berichten wir aus dem Land, das die ganze AKW-Debatte auslöste, aus Japan, die Reportage aus einem Aufnahmezentrum. Außerdem in der Sendung: Schuldig am Tod und der Vertreibung der Serben. Der kroatische General Gotovina wird verurteilt. Wir fragen, was der Schuldspruch für das ehemalige Jugoslawien bedeutet. Auf unschuldig plädiert in Bellinzona der Verteidiger des ehemaligen Bankers Oskar Hollenweger seine Argumente. Und der wahre Krimi aus dem Glarnerland, was vor 150 Jahren wirklich geschah, als Klarus Lichterloh brannte, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index steht bei 6.382 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.29 Franken gehandelt und der Dollar zu 89,39 Rappen. Das Wetter: Im Norden ist es heute oft sonnig, es hat einige Quellwolken, die Temperatur liegt bei 14 Grad, dazu bläst mäßige Brise. Im Süden ist es teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Regengüssen bei etwa 18 Grad. Am Wochenende geht es mit vorwiegend sonnigem Wetter weiter. Die Brise lässt nach und die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad an. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen stocken der Verkehr zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern.
Der Ausstieg aus der Atomenergie wird in der Schweizer Politik zunehmend mehrheitsfähig. Nun spricht sich auch die CVP dafür aus, Atomkraftwerke schrittweise stillzulegen. Die Mehrheit der CVP-Fraktion im Bundeshaus hat einen entsprechenden Vorstoß unterschrieben. Sehr zum Missfallen des konservativen Parteiflügels, dem das alles zu schnell geht. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Vorerst könne nicht auf Kernkraftwerke verzichtet werden. Bestehende Werke müssten durch sicherere und leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden. Dies hielt die CVP in einem Positionspapier zur Energiepolitik fest, das der Parteitag im Januar verabschiedet hat, vor dem Atomunfall im japanischen Fukushima. Nicht einmal 3 Monate später vollzieht die Partei nun die Kehrtwende. Es dürften keine Rahmenbewilligungen zum Bau neuer AKWs mehr erteilt werden, fordert der Walliser CVP-Nationalrat Roberto Schmidt in einem Vorstoß, den er gestern eingereicht hat. Bestehende AKWs müssten gestaffelt stillgelegt werden. Die Hälfte der CVP-Nationalräte hat die Motion unterschrieben, darunter Präsident Christoph Darbele und Fraktionsvizepräsidentin Brigitte Häberli. Auch CVP-Fraktionschef Urs Schwaller, der im Ständerat sitzt, verteidigt den Vorstoß.
Ich glaube, die Welt nach Fukushima ist anders.
Der Vorstoß aus den Reihen der CVP werde es erlauben, neue Energieszenarien auszuarbeiten, sagt Fraktionschef Schwalle. Allerdings ist der Zeitpunkt des CVP-Meinungsumschwunges doch etwas überraschend. Noch Anfang Woche erklärte Parteipräsident Darbele gegenüber Schweizer Radio DRS, die CVP werde im Mai ihre neue Position zur Energiefrage definieren. Nun prescht ein Teil der CVP also vor. Was die konservativen Nationalräte der nach kantonalen Wahlschlappen schlingenden Partei gar nicht freut. Arthur Löpfe aus dem Kanton Appenzell-Innerrhoden.
Ja, also mir geht die Sache einfach zu schnell. Man muss abwarten, man muss jetzt auch diese Berichte abwarten, die erstellt werden in Sachen Sicherheit. Und dann zweifellos kann man parallel dazu diese Grundsatzdiskussionen führen, aber die brauchen Zeit. wir können so oder so nicht von heute auf morgen auf AKWs verzichten.
Auch für den St. Galler Jakob Büchler ist die Forderung nach einem Atomausstieg überstürzt.
Wir müssen auch über Alternativen reden. Und wenn wir den Ausstieg zu früh fordern, dann wird eine noch größere Stromlücke entstehen, als dass sie heute schon befürchtet wird.
Und CVP-Wahlkampfleiter Gerhard Pfister kritisiert, dass die Motion nicht mit CVP-Bundesrätin Doris Leuthard abgesprochen worden sei.
Ich bin der Meinung, dass man derart weitreichende Entscheide unbedingt mit der eigenen Energieministerin abstimmen sollte. Es hat mir den Eindruck gemacht, dass das nicht geschehen ist.
Was Fraktionschef Urs Schwaller bestätigt. Man könne über den Zeitpunkt des Vorstoßes geteilter Meinung sein, sagt der Ständerat dazu, um aber anzufügen.
Sehr oft trifft uns der Vorwurf, warum sagt ihr nichts, warum reagiert ihr nicht? Ich glaube, Roberto Schmidt hat das jetzt mit 19 Fraktionskollegen gemacht. Und für mich reiht er sich ein nun in die Auflistung dieser verschiedenen Szenarien, Möglichkeiten.
Wie sie auch der Bundesrat für die kommende Sommersession angekündigt habe.
Die CVP und der Atomausstieg, Philipp Burkhardt hat berichtet. Japan, die Katastrophe am 11. März, hat die ganze Atomenergiediskussion ins Rollen gebracht. Und dort, an der Nordostküste Japans, ist ein hüfthoher Schutthaufen alles, was vielen Menschen im Erdbeben- und Tsunamigebiet von ihren Häusern noch geblieben ist. Auch die kleine Hafenstadt Miyako wurde schwer beschädigt. Von den einst 58.000 Einwohnern sind weit über 1.000 gestorben oder gelten immer noch als vermisst. Ein Viertel der Bevölkerung ist obdachlos geworden. Sie hat man in Dutzenden von Schulen und Turnhallen einquartiert. Ostasien-Korrespondent Urs Morf hat einen Monat nach der Katastrophe die Obdachlosen von Miyako besucht.
まだですね。まだ見て、それはまあ本部の方ではいずれその宮古市全部の方で考えてるんです。まあいずれ
300 Obdachlose hätten hier ursprünglich Unterschlupf gefunden. Jetzt seien nur noch 50 hier, sagt Hitoshi Matsudate. Er ist Vorsteher des Baudepartements der Stadt Miyako und leitet gegenwärtig das Notlager für Tsunami-Opfer in der Turnhalle der Oberstufenschule Tsugeroshi. Bald wird die Stadt alle diese Turnhallenlager schließen und die Obdachlosen, die noch übrig bleiben, in einer einzigen größeren Station zusammenlegen. Denn die Zahl der Bedürftigen nimmt stetig ab. Viele Opfer haben Eigeninitiative entwickelt, haben sich ein neues Haus gemietet oder gekauft oder haben Unterschlupf bei Verwandten gefunden. Dazu kommt, dass man schon vor 3 Wochen angefangen hat, besonders pflegebedürftige Menschen, also körperlich Behinderte und seelisch Angeschlagene, in besser ausgestattete Einrichtungen zu verlegen. Zu diesen gehört die vierköpfige Familie Takahashi, die in ein Gemeindefreizeitzentrum ausgelagert wurde. Der Grund dafür, der 11-jährige Sohn Miu ist wegen eines Geburtsfehlers gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Takahashis haben beim Tsunami ihr Wohnhaus und ihre Wäscherei verloren. Vater Wataru erklärt, nach dem Tsunami seien sie zuerst 10 Tage lang in dem Turnhallenlager einquartiert worden. Aber weil Mio den Rollstuhl brauche, sei das ganz schlecht gewesen. Darum hätten sie in das Freizeitzentrum umziehen dürfen, das rollstuhlgängig gebaut sei, sehr viel bequemer für die Familie. Die Takahashis werden vermutlich noch lange in diesem Notquartier bleiben müssen. Denn aus Angst vor weiteren Tsunamis wollen sie nicht mehr an der Küste wohnen, sondern im Hinterland. Bevor sie dort ein neues Haus kaufen können, müssen aber Versicherungs- und Entschädigungsfragen geklärt werden. Ganz anders ist die Situation der dreiköpfigen Familie Röbiishi. Zwar ist auch das von ihr gemietete Häuschen vom Tsunami mit all ihrer Habe zerstört worden, aber Vater Yuchi Röbiishi sagt, sie hätten jetzt Glück im Unglück gehabt und soeben den Mietvertrag für ein neues Häuschen unterzeichnen können. In 2 Wochen könnten sie dort einziehen. Darauf freut sich vor allem auch seine Frau Tomoko. Zwar lagerten auf dem Turnhallenboden rundherum fast nur Verwandte und Bekannte aus dem Quartier. Trotzdem gehe mit der Zeit der Mangel an Privatsphäre auf die Nerven. Und Sohn Reta fügt an,
Richtig langweilig sei es ihm nie geworden, weil auch noch einige Klassenkameraden im Lager seien. Doch auch er freue sich darauf, dass es mit dem neuen Häuschen und mit dem Schulanfang am 25. April wieder einen normaleren Alltag geben werde. Noch lange auf eine Rückkehr zur Normalität wird hingegen der 62-jährige Rentner Koso Ito warten müssen, der nur wenige Meter von den Chöbeishis entfernt auf dem Turnhallenboden sitzt. Er ist alleinstehend, sein Häuschen ist zerstört, die 180 Quadratmeter Umschwung sind im Moment praktisch wertlos, eine Versicherung oder Ersparnisse hat er nicht. Der Rentner sagt, der Staat werde vorderhand für ihn sorgen müssen, aber wie das geschehen solle, sei ihm unklar. Die Stadt Miyako wolle zwar angeblich Behausungen für alle Tsunami-Opfer bauen, aber wo diese Häuser, mit welchem Geld, bis wann errichtet würden, sei bisher unbekannt. Mit bitterem Lächeln fügt Koso an, er wisse, dass er resigniert töne. Und sicher, die meisten anderen hier hätten positive Perspektiven. Aber die Minderheit, zu der er gehöre, seien die totalen Verlierer.
Für das ehemalige Jugoslawien ist es ein emotionsgeladener Tag. Vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag müssen sich drei hohe kroatische Generäle verantworten. Sie sollen schuld sein am Tod und der Vertreibung von 150.000 Serbinnen und Serben aus Kroatien. Von besonderer Bedeutung ist das Urteil, weil der Hauptangeklagte, General Gotovina, in Kroatien noch immer als Kriegsheld verehrt wird. Der Prozess wird darum auf Leinwänden in der kroatischen Hauptstadt Zagreb übertragen. Katholische Bischöfe haben zum Gebet für einen Freispruch aufgerufen. Ich bin nun mit Elsbeth Gucker verbunden, die für uns die Prozesse am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag verfolgt. Elsbeth Gucker, in dieser Stunde ist das Urteil verkündet worden. 24 Jahre bekommt General Gotovina. Wie begründet das Gericht das Urteil?
Es gibt mehrere Gründe für diese hohe Strafe. Zum einen gehe es um sehr, sehr viele Verbrechen, die in relativ kurzer Zeit verübt worden seien, sagte der Vorsitzende Richter Alfons Ori. Im Weiteren geht es darum, dass der General, dass Ante Gotovina gewusst habe, was seine Soldaten anrichteten in der Krajina, was sie an der Zivilbevölkerung für Verbrechen verübt hätten. Aber Gotovina habe sie nicht gestoppt, weil er, und das ist der dritte wichtige Grund, weil Gotovina Mitglied eines gemeinsamen kriminellen Unternehmens gewesen sei. Ein kriminelles Unternehmen, das vom verstorbenen kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman geleitet worden sei, so der Richter soeben im Gerichtssaal.
Ein kriminelles Unternehmen. In Kroatien heißt dieser Krieg Vaterländischer Krieg. Also sagt das Gericht damit, dass ein kriminelles Unternehmen diesen Vaterländischen Krieg geführt hat?
Ganz richtig, diese kriminelle Organisation, die habe die ethnische Säuberung der Krajina geplant, besprochen und sie dann ausführen lassen. Der Richter erwähnte das Meeting in Brioni am 31. Juli 1995, also kurz bevor diese Säuberungsaktion, diese Operation Sturm anfing. Dort hätten sich hohe Militärs und Tudjman getroffen und darüber diskutiert, wie man diese Krajina-Serben loswerden könnte, wobei sich alle einig gewesen seien, dass die serbische Zivilbevölkerung, dass diese das Gebiet verlassen müsse. Gotovina, so der Richter soeben, Gotovina sagte an diesem Meeting, wenn weiterhin Druck ausgeübt werde auf die serbische Zivilbevölkerung, dann werde die keine andere Wahl haben, als das Gebiet zu verlassen. Und da seien sich auch alle einig gewesen, dass die Vertreibung der Krajiner Serben, dass die gerechtfertigt sei. Der Richter, der sprach von regelrechten Hasskampagnen, die die serbische Bevölkerung in der Krajina in Angst und Schrecken versetzt hätten.
Was bedeutet dieses Urteil nun für Kroatien, für Serbien und den ganzen Balkan?
In erster Linie bedeutet es wohl, dass Kroatien über die Geschichtsbücher muss. Der Kriegsheld Ante Gotovina, der wurde heute von den Richtern in Den Haag entlarvt. Viele kroatische Kritiker, die gingen noch bis zuletzt von einem Freispruch aus und sie warfen dem Tribunal immer wieder mal vor, es habe unfair gehandelt in diesem Prozess gegen Gotovina. Aber das Urteil mit der hohen Strafe für den Kroaten Gotovina dürfte auch in Serbien für Aufsehen sorgen, denn nun können die Verantwortlichen in Belgrad, die können nun nicht mehr rufen, das Jugoslawien-Tribunal sei eine Art Siegertribunal, das immer nur Serben verurteile, wie man das ja in den letzten Jahren und Monaten regelmäßig gehört hat. Allerdings, bisher wurden die meisten Urteile aus Den Haag, die wurden weitergezogen. Ich gehe denn auch davon aus, dass Gotovinas Anwälte gegen dieses hohe Verdikt in Berufung gehen werden.
Vom Prozess in Den Haag berichtet unsere Korrespondentin Elsbeth Gucker. Und nun zum Prozess, der wegen seiner politischen Implikationen seit Tagen die Schweizer Öffentlichkeit beschäftigt. Im Prozess gegen den ehemaligen Banker Oskar Hollenweger von dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verlangte gestern der Staatsanwalt 30 Monate Haft teilbedingt für den Angeklagten. Heute hat der Verteidiger des Ex-Bankers sein Plädoyer vorgetragen, 7 Stunden lang. Alexander Grass in Bellinzona, die Verteidigung verlangt einen Freispruch. Wie begründet sie das?
Ja, es war ein langer Auftritt mit präzisen Argumenten. Verteidiger Lorenz Herni hat die Anklageschrift Punkt für Punkt zerzaust. Sämtliche Vorwürfe gegen Oskar Hollenweger seien absolut ungerechtfertigt. Die Verteidigung fordert also einen vollen Freispruch. Nach der überlangen Verfahrensdauer sei der Reputationsschaden für Hollenweger immens, sagt die Verteidigung. Sie findet eine Wiedergutmachungszahlung von 50.000 Franken das absolute Minimum.
Wie muss man sich vorstellen, wie hat die Verteidigung argumentiert?
Ja, die Verteidigung findet, dass auf die Anklage gar nicht eingetreten werden darf. Der erste Verdacht gegen Hollenweger, dass Hollenweger Kontakte gehabt habe zu Drogenkartellen, der hat sich ja als falsch erwiesen. Aber bei den Hausdurchsuchungen bei Hollenweger stieß die Polizei auf ganz andere Hinweise, eben zu diesen schwarzen Alstom-Kassen. Ein verdeckter Ermittler wurde zudem gegen Hollenweger eingesetzt, der Hollenweger angebliches Drogengeld zur Geldwäsche übergeben hat. Jetzt sagt die Verteidigung, weil dieser Anfangsverdacht fehle, dürften die anderen Beweise gar nicht verwendet werden.
Die Verteidigung erklärte gestern aus ihrer Sicht über die verdeckten Ermittler, der Hollenweger angebliches Drogengeld zur Geldwäsche übergeben haben soll. Heute ging es um die schwarzen Kassen. Was sagte Hollenwegers Rechtsanwalt da zu diesen schwarzen Kassen bei Alstom zur Verteidigung seines Mandanten?
Ja, zuerst zu gestern. Die Verteidigung hat gestern jenen verdeckten Ermittler als unglaubwürdig dargestellt, der Hollenweger so schwer belastet hat. Dieser Zeuge könne nicht mal unterscheiden zwischen tatsächlich Gesagtem, Hinzugedachtem und den Instruktionen der Bundesanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen Hollenweger seien dilettantisch verlaufen und ein Skandal. Bei den schwarzen Kassen heute, sagte die Verteidigung, da habe es von der Schweiz aus gesehen gar keinen Rechtsverstoß gegeben. Die Schmiergeldzahlungen seien zur Tatzeit, also in den 1990er Jahren in der Schweiz, gar nicht strafbar gewesen. Die Verteidigung bestritt, dass diese Beraterverträge nur fiktiv gewesen seien. Sie seien ja auch von der Alstom-Spitze in Frankreich unterschrieben worden. Hollenweger sei also höchstens ein Helfer gewesen. In Deutschland sind solche Systeme von schwarzen Kassen mit Strohmännern, Offshore-Gesellschaften und so weiter strafbar. In der Schweiz wurde das noch nie gerichtlich beurteilt. Die Bundesanwaltschaft, die will das jetzt in Bellinzona ändern. Sie hält die Schaffung solcher schwarzer Kassen im Fall Hollenweger für strafbar. Das ist juristisches Neuland. Das Urteil hier in Bellinzona kann deshalb ein Grundsatzurteil werden.
Soweit die Informationen unseres Tessin-Korrespondenten vom Bundesstrafgericht in Bellinzona von Alexander Grass. Fidel Castro und sein Sohn Raúl sind so alt, dass sie wahrscheinlich das letzte Mal den Ton angeben an einem Kongress der Kommunistischen Partei. Dieses Wochenende beginnt in Kuba der 6. solche Kongress. Die Bilanz der Castros nach über 50 Jahren Revolution ist durchzogen. Neben Erfolgen gibt es auch große Probleme auf Kuba. Der Schweizer Marc Kuster versucht seit Jahren, dort zu helfen. Auslandredaktor Franco Battel hat ihn auf Kuba besucht.
Marc Kuster kam vor über 10 Jahren als Tourist zufällig nach Kuba. Ein Freund hatte ihn zur Reise überredet. Seither hat ihn die Insel nicht mehr losgelassen. Vor 8 Jahren zog er von Winterthur nach Camagüey, in die drittgrößte Stadt Kubas. Diesem Land zu helfen, sei für ihn eine Berufung.
Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, dass ich in einem Land bin, wo der Staat die Eckpfeiler im sozialen Bereich, Bildung, Gesundheit oder Wasser, sehr stark unterstützen möchte, aber materiell natürlich nicht die Möglichkeit hat, um all diese Prioritäten zu decken.
Kuster ist beeindruckt von Kuba. Fidel Castro bezeichnete er wegen dessen Sozialpolitik als Vorbild. Besonders gefällt ihm, wie die Revolutionäre nach 1959 Kubas Analphabetismus ausrotteten.
Man hat dann relativ schnell flächendeckend ein Bildungssystem auf die Beine gestellt. Man hat auch ehemalige Kasernen umgewandelt in Schulen. Man hat gewisse bestehende Gebäude umfunktioniert in Schulen. Und heute, nach 53 Jahren, sind natürlich viele dieser Gebäude renovationsbedürftig.
Und da hilft Kuster mit seiner Organisation Gamakito. Sich für Kuba einzusetzen lohne sich. Denn auf Kuba sei vieles schon da. Zum Beispiel hat das Land genug Lehrer und Ärzte. Oft mangle es an vergleichsweise kleinen Dingen. Eine Schule braucht ein wasserdichtes Dach, eine Klasse Schulhefte, ein Dorf eine Wasserpumpe. Darum genüge vergleichsweise wenig Geld, 10.000 Franken zum Beispiel, um viel zu bewirken. Kuster sammelt das Geld in der Schweiz. Zugute kommt es zum Beispiel dem Ballett von Camagüey. Etwa 60 junge Frauen und Männer tanzen in einem Übungsraum, anstrengendes klassisches Ballett bei tropischen Temperaturen. Welche Unterstützung sie aus der Schweiz erhalten, erklären zwei der Tänzerinnen.
Ayudas materiales para las niñas becadas como ventiladores, refrigeradores, lavadoras, que son cosas.
Kostüme, Tanzschuhe, Ventilatoren, Kühlschränke.
Eso para nosotros es imprescindible, ya que es el instrumento de trabajo de nosotras.
Ganz alltägliche Dinge fehlen, nicht nur dem Ballett, sondern vielen kubanischen Familien. Kuba leidet unter der wenig effizienten Planwirtschaft, aber auch unter dem US-Wirtschaftsembargo, das seit 50 Jahren in Kraft ist. Damit die Hilfe aus der Schweiz auch wirklich ankommt, gilt es oft Hindernisse zu überwinden, denn die Bürokratie auf Kuba ist enorm. Kuster spricht aus Erfahrung.
Ich glaube, man muss mal wissen, dass man eigentlich fast für alles eine Genehmigung braucht. Und dann natürlich muss man wissen, dass die Hirn zu berücksichtigen sind.
Sich in diesem Dschungel zurechtzufinden ist schwierig. Trotzdem bleibt er zuversichtlich. Auf Kuba mit vergleichsweise wenig Geld viel ausrichten zu können, das ist seine Motivation.
Auslandredaktor Franco Battel aus Kuba. Die Finanzkrise hat die Weltwirtschaft kräftig durchgeschüttelt und in der Wirtschaftspolitik einiges verändert. Gerade auch beim Internationalen Währungsfonds IWF, der ab heute in Washington sein Frühjahrstreffen abhält. Verkörpert wird die neue Politik des IWF durch seinen Direktor Dominique Strauss-Kahn. Doch es gilt so gut als wie sicher, dass Strauss-Kahn für das Amt des französischen Staatspräsidenten kandidieren will und darum seinen Direktorposten beim IWF bald abgeben wird. Er wird Spuren hinterlassen. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Die Journalistenfrage, ob der Währungsfonds bei seinem nächsten Treffen im Herbst einen neuen Managing Director haben werde, hat Dominique Strauss-Kahn an der Eröffnungsmedienkonferenz geflissentlich überhört. Lieber sprach er von den vielen Aufgaben, die angepackt werden müssten.
Certainly the recovering is getting stronger, but everybody can understand it's not the recovery we want.
Der Aufschwung sei zwar da, aber nicht so wie gewünscht, denn es gebe noch zu viele Ungleichgewichte. Jetzt geht es darum, zu handeln.
Don't rely only on the idea that growth will be enough. We need more than growth. We need active policies.
Wirtschaftswachstum alleine genüge nicht. Es brauche eine aktive Politik. So müssten neue Jobs geschaffen werden. Anders als seine Vorgänger vertraut Strauss-Kahn als oberster Chef des Währungsfonds nicht nur auf marktliberale Reformrezepte, sondern er will aktiv gestalten. Er ist und bleibe ein Vollblutpolitiker, sagt der Genfer Wirtschaftsprofessor und IWF-Kenner Charles Viplos.
Mr. Strauss-Kahn is probably a more gifted politician than his immediate predecessors.
Er sei politisch talentierter als seine Vorgänger und er scheue sich nicht, Politik zu betreiben. Und das sei gut so, denn der Währungsfonds sei eine hochpolitische Angelegenheit, früher ebenso wie heute. Früher habe man allerdings nicht offen darüber gesprochen.
you were doing and thinking of politics all day long, but you never mentioned it.
Vielmehr hätten die Vertreter des Währungsfonds so getan, als gäbe es eine reine Lehre, um ein Land oder eine Region aus wirtschaftlichem Schlamassel zu retten. Offene Märkte und mehr Privatisierung, lautete die Losung. Spätestens die Asienkrise Ende der 90er Jahre lehrte dann aber, dogmatische Standardrezepte können eine Krise nicht nur nicht lösen, sie können sie sogar verschärfen. Kurz nach Strauss-Kahns Amtsantritt brach dann die Finanzkrise aus. Neue, mutige Lösungen waren gefragt. So hat der Währungsfonds angefangen, flexiblere Instrumente einzusetzen. Mit Erfolg, sagt Mark Herkenrath von der entwicklungspolitischen Lobbyorganisation Alliance Süd.
Man hat gemerkt, dass Länder auch aus der Krise heraus wachsen können, dass sie also nicht unbedingt sparen müssen. Und hat darum in einzelnen Fällen wenigstens die ganz harten Kreditauflagen etwas gelindert.
Von der Kritik, beispielsweise auch seitens vieler Schweizer Politiker, der IWF verteile seine Gelder inzwischen zu großzügig, hält Herkenrath nichts. Gerade wenn Entwicklungsländer in einer Krise seien, müssten sie vorwärts wirtschaften können.
Und dass man nicht ihnen die letzten Möglichkeiten noch nimmt, wirtschaftlich wieder vom Fleck zu kommen.
Unter Strauss-Kahn hat der Währungsfonds also aus früheren Fehlern gelernt. Ob die neuen, flexibleren Konzepte Bestand haben, muss sich noch weisen. Sicher ist, die Kritik an der Washingtoner Institution ist hörbar leiser geworden.
Barbara Wittmer. Es ist eins nach eins, Stoff fürs Tagesgespräch, liefert ein gewaltiger Brand vor 150 Jahren in Glarus. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Silvan Fischer.
Die CVP-Fraktion will schrittweise aus der Atomenergie aussteigen. Auch Fraktionschef Urs Schwaller unterstützt die Kehrtwende der CVP, wie er gegenüber Schweizer Radio Dieres sagte. Der Verteidiger des ehemaligen Bankiers Oskar Hohlenweger fordert vor dem Bundesstrafgericht, dass gar nicht auf die Anklage eingetreten wird oder aber einen vollumfänglichen Freispruch. Zudem verlangte Hohlenwegers Verteidiger mindestens 50.000 Franken Schadenersatz. Der frühere kroatische General Ante Gotovina ist zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das zuständige UNO-Gericht in Den Haag macht Gotovina für Morde, Vertreibungen und Plünderungen während des Jugoslawienkrieges verantwortlich. Verkehrsinfo Deres von 13.02 Uhr auf der Nord-Süd-Achse, 2 km Stau vor dem Gotthardtunnel in Göschenen und in der Westschweiz auf der A1 Richtung Yverdon. Verkehrsbehinderungen zwischen Avanche und Bayern. Wegen eines Brandes ist der linke Fahrstreifen gesperrt.
Vor 150 Jahren legte ein Brand den Hauptort des Kantons Glarus in Schutt und Asche. Zwei Drittel der Häuser wurden zerstört, jeder zweite Einwohner wurde obdachlos. Es war die größte Katastrophe des damals noch jungen Bundesstaates Schweiz. Der Brand von Glarus löste eine riesige Solidaritätswelle aus. Aus allen Kantonen kamen Spenden und Hilfsgüter. Es war sozusagen die erste Glückskette. Nur die Brandursache wurde nie bekannt. Bis der Journalist und Buchautor Walter Hauser in den Archiven zu graben begann und Hinweise auf zwei mutmaßliche Brandstifter fand. Die Spuren führen, wie in einem Dan Brown-Roman, in den Vatikan. Stadt in Flammen heißt Walter Hausers Buch über den Brand von Glarus. Susanne Brunner hat am Vormittag mit ihm darüber gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Wer im Kanton Glarus aufwächst, der hört eigentlich schon als Kind Geschichten vom Brand von Glarus. Ich weiss, meine Eltern sind Glarner, die haben Geschichten erzählt. Walter Hauser, haben Sie eigene Erinnerungen, also Geschichten?
Ja, ich kann mich erinnern an die 6. Primarklasse zu Nefels, wo wir einen sehr geschichtskundigen Lehrer hatten. Und der hat bei mir das Interesse schon früh geweckt für Geschichte. Und wir haben uns das Langen und Breiten mit dem Brand von Glarus auseinandergesetzt. Und ich kann mich eben erinnern, dass es dort schon geheißen hat, der Föhn war es gewesen. Der Föhn hat den Brand ausgelöst.
Das muss man vielleicht für nicht Glarner übersetzen. Der Föhn ist der Föhn, also der Windföhn, das verstehen Sie nicht immer all.
Südwind, der eben sehr typisch ist für das Glarnerland.
Ja. Man sagt einmal, der älteste Glarner. Und der, das hat es immer geheißen, aus einem kleinen Feuer, das quasi zum Flächenbrand gemacht hat. Walter Hauser, wieso haben Sie das bezweifelt? Oder haben Sie das damals gar nicht bezweifelt?
Nein, das habe ich damals überhaupt nicht bezweifelt. Ich habe das einfach in den späteren Jahren bin ich immer wieder auf der Stoff gestossen. Und was da passiert ist, das hat mich fasziniert, dass am 10. Mai, am Abend 1861, der Brand auf dem Landsgemeindeplatz zu Glaris ausgebrochen ist.
Nach einer Landsgemeinde?
Nach einer bewegten Landsgemeinde, also genau einen Tag nach einer bewegten Landsgemeinde. Das ist am Freitagabend, ist es losgegangen auf dem Landsgemeindeplatz, wo plötzlich der Nachthimmel rot aufgeleuchtet hat und die Leute durch die Gassen gerannt sind und Feuer gerufen haben. Das, dort ist eigentlich die, wie es geheissen hat, dort eine Nacht des Schreckens hat dort angefangen.
Der Brand hat seinerzeit, also vor 150 Jahren, international sogar Schlagzeilen gemacht, in der ganzen Schweiz Schlagzeilen gemacht. Ich habe aber festgestellt, dass Leute außerhalb des Kantons Glaris kaum wissen, was der Brand von Glaris war. Wie hat die Stadt nachher ausgesehen?
Also die Stadt war völlig zerstört. Zwei Drittel war vernichtet. Mehr als die Hälfte der Einwohner waren obdachlos. Und das war eine Katastrophe, buchstäblich für all die Leute, weil die sind mausarm gewesen danach, weil das Haus hat damals ist eins und alles gewesen für die und Versicherung hat es ja nicht gegeben heute. Also das ist praktisch das ganze Eigentum, der ganze Besitz gewesen von diesen Leuten und das ist einfach in einer Nacht zerstört worden und darum ist das ein riesen Drama gewesen und an dem Drama hat dann tatsächlich die ganze Schweizer Bevölkerung regen Anteil genommen, es war eine riesige Betroffenheit und man wollte helfen. Das ist also eine riesige Solidaritätswelle ausgelöst worden. Schon am Tag nach dem Brand sind ja, also zwei Tage später, sind 10.000 Leute mit der Eisenbahn nach Glaris gekommen, um sich die Brandstätte anzuschauen und man hat das ist eine Katastrophe gewesen, wo man auch vor Ort natürlich gesehen, eben gerade wegen der neuen Kommunikationsmittel und wegen der neuen Transportmittel, die es gegeben hat. Eben die Bahn ist zwei Jahre davor ist in Betrieb genommen worden, die Hilfsgüter können mit der Bahn gebracht werden und mittels Telegraph ist das in der ganzen Welt umgegangen, die Meldung von dem Unglück, also bis nach London schon am anderen Tag. Also London hat praktisch gleichzeitig erfahren via Telegram von dem Drama, wie Senftaler Gemeinde Elm durch sogenannte Reiterboten das erfahren hat. Aber eben wie die neuen Kommunikationsmittel ist dann das wie ein Lauffeuer praktisch rund um die Welt gegangen und darum hat das auch eine riesige Betroffenheit schnell einmal ausgelöst. Es ist eigentlich die erste Katastrophe auch vom neu gegründeten Bundesstaat, 1848 gegründet und 13 Jahre später ist das passiert und das daraufhin ist eigentlich die erste Glückskette in der Schweiz entstanden.
Glaris als Hauptort war eine boomende Stadt, die Textilindustrie, 4'500 Leute, also gut 4'500 Leute, die dort gewohnt haben. Ich will zurück zur Nacht, wo der Brand ausgebrochen ist, nämlich der 10. auf der 11. Mai 1861. Offenbar war es nicht Fahrlässigkeit, sondern möglicherweise Brandstiftung. Auf das sind sie gekommen, 150 Jahre später. Jetzt sind sie mir unter, wie denn genau? Also haben sie angefangen, in Archiv zu suchen? Oder warum haben sie überhaupt angefangen zu suchen?
Also zum einen gibt es eine ganz natürliche Erklärung dafür, und das schreibe ich auch in meinem Buch. Dafür kann ja kein Brand auslösen. Er kann höchstens einen Brand beschleunigen. Und das muss man einfach ganz deutlich einmal sagen. Also, das ist nicht so, wie man früher eben noch in der Schule gelernt hat. Dafür ist die Schuld. Und wie es auch unmittelbar offenbar nach dem Brand geheissen hat. Also, der Pfarrer Becker hat in seiner Schrift geschrieben, der Föhn hat es getan, oder? Und das stimmt einfach nicht. Und im Zusammenhang mit meiner Recherche ist einfach der Brandursache eins von den Themen gsi, wo mich interessiert hat. Und ich bin in verschiedenen Archiven nachgeschaut gegangen, was überhaupt rum ist, an Material dazu.
Was haben Sie denn gefunden? Also, wo sind Sie zuerst hin?
Also, zuerst bin ich sicher in die Glarnische Archiv gegangen, also vor allem ins Landesarchiv, und habe dort praktisch nichts gefunden. Und
nichts zum Brand von Glaris, wo so eine grosse
Also zur Brandursache einfach herzlich wenig. Ich habe dann auch Zeitungen konsultiert aus derselben Zeit und habe dort gelesen, dass man eigentlich nach 3 Wochen den Fall schon ad acta gelegt hat und man gesagt hat, die polizeiliche Untersuchung hat keinen Aufschluss gebracht. Hat man bereits die Ermittlungen, die polizeilichen Ermittlungen hat man dann bereits abgeschlossen. Also klar, es ist noch in den Trümmer gelegen. Man hat gesagt, wir wissen es einfach nicht. Und das hat man schon gesagt, das kann ja nicht sein, dass man so schnell sagt, wir wissen einfach nichts.
Gut, man könnte ja sagen, die erste Priorität hat irgendwie Leute retten, schauen, was man, dass man die Stadt wieder aufbauen kann, dass die polizeilichen Ermittler ein bisschen Hintergrund geraten sind. Oder durch, weil die haben wahrscheinlich die Polizisten wahrscheinlich die Häuser auch verloren.
Ja, die Haltung verstehe ich übrigens absolut. Also ich will das auch nicht irgendwie kritisieren, nur allein, sondern aus der damaligen Sicht ist es wahrscheinlich tatsächlich auch das Richtige gewesen. Also man hat einfach sich konzentriert auf einen Wiederaufbau, also zuerst einmal auf die Hilfe, dass die Leute überhaupt zuerst einmal zu essen und zu trinken bekommen, dass sie können überleben, das ist das Erste gewesen. Und das Zweite, eben der Wiederaufbau, der natürlich ein riesen Vorhaben war und wo Kräfte gebündelt hat. Und das hat zweifellos Vorrang gehabt gegenüber der Frage, was ist jetzt der Grund gewesen für den Brand. Insofern habe ich für die damalige Sicht durchaus auch Verständnis.
Also Sie sind zuerst in die Glarner-Archiv gegangen, dort nicht wahnsinnig viel oder nichts gefunden über die Brandursache und dann?
Und ich habe dann eben Zeitungen gelesen aus der damaligen Zeit und dort habe ich einzelne Hinweise, aber nur ganz wirklich kleine Hinweise gefunden, dass, also, aber auch erst viel später, also ich will das betonen, Jahre nach dem Brand. Also wer bis jetzt sich vor allem mit dem Brand von Glaris auseinandergesetzt hat, habe ich einmal angenommen, er hat es vor allem im zeitlichen Umfeld gemacht vom Brand. Also 1861 und vielleicht noch ein paar Monate nach dem Mai. Und dann, wie gesagt, dann hat man die polizeiliche Untersuchung abgeschlossen und dann hat man vermutet, ja, dann in dem Fall ist nichts mehr, ist das gar kein Thema gewesen. Aber 6 Jahre später, 1867, ist das eben wieder ein Thema gewesen. Bei den Leuten ist vielleicht einen Monat, zwei lang ist das Gerücht umgegangen in Glaris, Brandstifter seien im Werk gewesen. Und das hat bei mir, ich bin durch das hellhörig geworden, und hat gedacht, vielleicht ist ja gleich irgendetwas noch steckt dahinter. Und habe mich dann einfach nicht mit dem zufrieden gegeben, was ich in der Glarnischen Archiv gefunden habe, also, beziehungsweise gar nicht gefunden habe. Und bin dann ins Bundesarchiv gegangen, das ist 2008 schon vor allem, aber auch 2009, also schon vor einigen Jahren. Und habe auch mit dem Herrn Flehr dort Kontakt gehabt, im Bundesarchiv in Bern. Und wir haben dann mehrmals durchgeschaut. Also bei den allgemeinen Akten zum Brand von Glaris ist auch nichts jetzt gerade einschlägiges vorhanden gewesen. Es gibt Akten zum Brand von Glaris auch im Bundesarchiv in Bern, aber zum Brandursache habe ich auch nichts gefunden. Dann habe ich einfach noch ein bisschen weitergesucht und gesucht und dann auch verschiedene andere Schachteln und Dossiers nachgeschaut und mit der Hilfe von Herrn Flehr dann Sachen angeschaut. Und da braucht es jetzt einfach auch ein gewisses Glück, das haben wir gehabt. Also Beharrlichkeit braucht es natürlich schon auch. Und eben das Gespür für das Recherchieren, aber es braucht sicher auch Glück. Und das Glück habe ich gehabt, wo mir dann die Akte in die Hand kam, ist von Engler Göldi. Von Engler Göldi. Und dort, also, habe ich dann gewusst, oh, steckt noch mehr dahinter. Und
also da muss ich jetzt vielleicht sagen, Engler Göldi, also sind beides Söldner gewesen in seiner Zeit. Also man kann nicht sagen Schweizer Garden, aber eine Art bei der päpstlichen Garden, Papst Pius IX. ist das gewesen. Sie sind beide im Dienst gewesen vom Papst und angeblich hat einer von denen angefangen rumzuprallen, er hat Glaris anzündet.
Ja, der Heinrich August Engler, der hat 6 Jahre nach dem Brand in Rom, das haben dann meine Recherchen ergeben, hat der ein Geständnis abgegeben, nachdem er verhaftet worden ist als Söldner vom Papst, hat er dort ein amtliches Geständnis abgegeben, dass er 6 Jahre davor in der Nacht vom 10. Mai 1861 zusammen mit seinem Kumpan Ulrich Göldi, dass er den Brand geleitet hat.
Und der Bundesrat hat sich eingeschaltet?
Ja, und darauf aber hat dann zuerst sind die Untersuchungsbehörden sind da kritisch gewesen oder skeptisch. Man hat es ja nicht sofort geglaubt. Es hätte ja können einfach wichtig tun sein oder was auch immer. Dann ist das Generalkonsulat in Rom, also das Schweizerische Generalkonsulat in Rom, ist eingeschaltet worden. Und die haben dann, also die Konsuln haben dann auch die Untersuchungshäftlinge besucht, vor allem der Engler, haben sie besucht im Gefängnis. Und dort haben die, also der Engler hat das Geständnis erneuert, auch gegenüber dem Generalkonsulat in Rom. Und die haben das überprüft, sogar das Geständnis, und haben sogar Zeugen vor Ort gefragt und sind schlussendlich sicher gewesen, dass die die Wahrheit sagen. Und dass die die Wahrheit sagen, und da haben sie dann in einem Schreiben festgehalten am Bundesrat im August 1867 und haben geschrieben, wir haben, glaube ich, die mutmaßlichen Brandstifter von Glaris und man soll sich doch jetzt um das kümmern. Also, weil eben Rom war betroffen gewesen und der Bundesrat ist ja zuständig für die Aussenpolitik. Also, es hat nicht irgendwie sofort auf einer kantonalen Stufe können behandelt werden. Darum ist das auf dieser internationalen Ebene hat das zuerst zu reden gegeben. Das ist auch mit der Grund, warum das die Akten natürlich auch nicht sofort jetzt gerade zu finden sind, habe ich dann für mich auch angenommen, weil, wie gesagt, das sind Akten vom Schweizerischen Generalkonsulat in Rom, sind Akten vom Bundesrat.
Aber die gibt es noch, also die gibt es die Akten und da in der Schweiz oder zu Rom?
Ja, zum Teil sind sie also hauptsächlich im Bundesarchiv in Bern. Man muss einfach wissen, jetzt inzwischen weiss ich, wo die zu finden sind. Die habe ich dann übrigens zusammengebündelt, also alles geordnet, sodass man es irgendwie durchgehend kann lesen. Also das ist dann nicht einfach ein Dossier gewesen, wo man einfach locker kann durchlesen.
Also eher so in einer Schuhschachtel oder so.
Richtig, und das hat man dann müssen ordnen und all das. Später dann hat man Fotografien gemacht von dem Dossier und ich habe es dann übrigens auch den Historiker vom Landesarchiv vom Kanton Glaris übergeben. Die haben das ja hier auch nicht gekannt. Also die von dem Landesarchiv vom Kanton Glaris haben wir das auch nicht gewusst. Und denen habe ich das übergeben, auch zum überprüfen, wie sie das anschauen. Und dort mal habe ich aber bereits auch Frau Nicole Billeter eingeschaltet gehabt. Das ist eine Historikerin aus Richterswil. Und sie weiss natürlich punkto Transkriptionen und wissenschaftliche Behandlung von Akten, da weiss sie natürlich wesentlich mehr als ich. Und ich habe gewusst, das ist ein brisantes Dossier und da will ich einfach kein Risiko eingehen. Das will ich auch durch Fachleute von allem Anfang an abgeklärt haben. Und die sollen sagen, was die Qualität ist von diesen Dossiers und die sollen das übersetzen und transkribieren, das sind ja zum grössten Teil auch französisch geschriebene handschriftliche Akten und das muss einfach fachmännisch behandelt werden und das wollte ich einfach nicht allein machen und das ist hinten hat sich also richtig erwiesen.
Jetzt müssen wir ja sagen, dass so ein Fund seiner Zeit oder so ein Geständnis und der Bundesrat, der sich einschaut, das hätte einen Skandal geben und das hat es aber offenbar nicht.
Nein, es hat dann im Prinzip nichts ausgelöst, weil dann der Regierungsrat, der informiert worden ist,
der
Glarner Regierungsrat, hat eine Verlautbarung abdrucken lassen in der neuen Glarner Zeitung, also 1867, und hat gesagt, das ist eigentlich nichts. Also er hat es vorweg eigentlich abgewehrt. Man hat gesagt, zwar es gibt Hinweise darauf, dass es könnte stimmen, weil immerhin sind, das haben ja die amtlichen Abklärungen auch ergeben, sind der Engler und der Göldi im Jahr 1861, wo der Brand stattgefunden hat, sind sie ja mehrere Monate tatsächlich im Glarner Land gesehen. Also es hat nicht einfach eine absurde Behauptung können sein. Aber der Regierungsrat hat das eigentlich, wenn er alle Möglichkeiten offen lässt, also er hat nicht gesagt, das ist einfach Mist, aber er hat eigentlich nicht wollen, ein grosses Aufsehen.
Und warum
eben
nicht?
Und weil eben, die Zeit ist sehr schwierig gewesen. Es war eine Zeit gewesen von den heftigen religiösen Auseinandersetzungen. Katholiken gegen Reformierten, gerade im Glarner Land. Wir hatten ja eine schwierige Vorgeschichte auf dem Gebiet mit der konfessionellen Landesteilung über fast 400 Jahre. Und
Sonderbundskrieg.
Sonderbundskrieg war dann 1847, das war dann später gewesen. Aber darum, es war sehr heikel gewesen. Und dann eben ist man im Kulturkampf noch entgegengegangen in den 70er, 1870er Jahren, wo sowieso sehr hektisch zugegangen ist zwischen dem päpstlichen Kreis und liberal denkenden Leute und Behörden. Das hat ja für heftige Konflikte gesorgt, auch in der Schweiz. Und da hat man nun wirklich wollen, das nicht noch zusätzlich anheizen. Das war also eine sehr gefährliche Situation und hat einfach für Unruhe gesorgt.
Also weil die beiden mutmasslichen Brandstifter sind Katholiken gewesen und das hat für Unruhe gesorgt, wenn die der protestantische Hauptort Glaris anzündet.
Ja, die kennen aus dem Umfeld vom Papst, also das ist und vom erzkonservativen, absolutistischen Papst Pius vom 9., also der, der für Liberale und Reformierte damals mal ein rotes Tuch war, das muss man vorstellen. Und Leute aus dem Umfeld von dem Papst sollen nun das protestantische Glaris angezündet haben und immerhin Glaris, der frühere Wirkungsort vom Reformator Ulrich Zwingli. Und das hat zweifellos, damals haben wir ja schon Medien gehabt. Also, ich meine, auch über den Brand von Glaris hat die heutige NZZ oder Basler Nachrichten und all die haben ja ausführlich berichtet. Und jetzt muss man sich vorstellen, eben, wenn das auch publik geworden wäre, das hat also schon eine gewaltige Unruhe gesorgt. Das war auch der Grund, warum das in der Verlautbarung vom Regierungsrat in der Glarner Zeitung, dass man eben auch wichtige Punkte nicht gesagt haben, nämlich das, und das haben ja die Leute dort mal im Glauben und auch nicht können nachkontrollieren, wenn der Regierungsrat schreibt, der hat zwar ein Geständnis abgelegt in Rom, aber das ist völlig haltlos. Dann ist das für die Leute abgehakt. Die Leute vor Ort im Glaris haben ja die Akten auch nicht gesehen, die ich jetzt gesehen habe. Die haben nicht gewusst, dort mal, dass das Generalkonsulat in Rom das Geständnis überprüft hat und das Wahrheitsgetreu qualifiziert hat. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Die haben ja nicht nur einfach das Geständnis protokolliert, sondern sie haben ja aktiv dort mal auch noch das Zeigen der Akten recherchiert. Stimmt das überhaupt, was die beiden jungen Männer behauptet? Und nach umfangreichen Ermittlungen und Gesprächen erst haben sie im Bundesrat geschrieben, nach ihrer Meinung, sind die beiden das tatsächlich gewesen?
Wirklich der Beweis dafür, das hat man nie ganz herausgefunden, das haben das sie nicht herausfinden, weil der eine ist dann auf Galera geschickt worden, dort irgendwie mit 26 ganz jung umgekommen. Und der andere, der Ulrich Göldi, weiss man nicht so genau, was mit dem passiert ist. Etwas möchte ich aber zu ihm noch fragen. Der Ulrich Göldi hat den gleichen Heimatort wie die letzte Hex von Europa, wo das Glaris umgekommen ist, von der Anna Göldi. Reiner Zufall, oder haben Sie dort bis mir herausgefunden?
Ja, also es ist wirklich ein seltsamer Zufall. Ich denke, es hat manchmal, also ich habe ja das Buch geschrieben über Anna Göldi vor ein paar Jahren noch.
Wo zur Rehabilitierung von der Anna Göldi geführt hat.
Der Justizmord an Anna Göldi. Und da hat man schon etwas so gesagt, man ist munzeln zu mir dahinter, der Göldihauser, oder? Und dann mache ich jetzt die Recherche im Zusammenhang mit dem Bram von Glaris und bin einfach wirklich einmal fast verklebt, wo ich da gesehen habe im Bundesarchiv, da taucht wieder im Zusammenhang mit dem Brandfunk als eben möglicher Täter taucht ein Göldi aus Sennwalde auf. Und das ist wirklich, also das ist unglaublich, ja. Also zuerst 1782 dann ein Göldi aus Sennwalde hingerichtet in Glaris und dann 1861 soll ein Göldi auch wieder aus Sennwald soll Glaris anzünden haben. Das ist irgendwie einfach eine komische Kombination.
Reaktionen im Glarnerland, Walter Hauser, haben Sie überkommen jetzt auf das? Weil das ist ja eigentlich erschüttert, das doch, weil die Dokumente 150 Jahre lang hat man die nicht gefunden gehabt. Und auch wenn man jetzt nicht genau kann beweisen, sind es jetzt das Brandstifter gewesen, die Dokumente gibt es.
Ja. Nein, beweisen kann man natürlich nach wie vor das nicht, das schreibe ich auch, aber es sind einfach enorm starke und unabhängige Indizien, die auf die Täterschaft hinweisen. Und die Akten und Fakten sind effektiv neu und das sind absolut wissenschaftlich verlässliche Akten und die zeigen jetzt einfach die Vorgänge in neuem Licht und das ist einfach eine Tatsache, die man muss zur Kenntnis nehmen muss.
Und der Kanton reagiert.
Und da würde ich sagen, auf der einen Seite, also ich habe aus dem Publikum einfach extrem gute Reaktionen. Also die Leute finden das einfach, das Buch spannend und sehr aufschlussreich auch. Also es ist informativ. Und Auf der anderen Seite, das spürt man natürlich wieder, ich würde sagen, bei offizieller, behördlicher Seite oder da eine gewisse Zurückhaltung. Oder, aber das ist immer ein bisschen der Fall, wenn man mit irgendetwas Neuem kommt im Glarnerland. Da bin ich inzwischen auch nicht böse. Also ich meine, das nehme ich jetzt einfach so
hin. Haben Sie jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, was soll das Buch «Stadt in Flammen über den Brand von Glaris» bewirken, Walterhausen?
Also zum Ersten ist es einfach ein wichtiger Beitrag zum Gedenktag, 150 Jahre, im 10. auf den 11. Mai. Zum Zweiten will ich einfach den Leuten eine gute Lektüre vorlegen, wo etwas, das gut leserlich ist, wo erinnert an ein sehr wichtiges, zentrales Ereignis von der glanerischen Geschichte. Und natürlich ist es, gerade weil es so ein wichtiger Teil von der glanerischen Geschichte ist, ist es ein Teil von der Geschichtsschreibung. Und das ist wichtig, dass man das entsprechend auch erneuert. Also die Aspekte, die neu sind, die muss man einfliessen lassen. Weil auch Geschichtsschreibung ist etwas Lebendiges oder muss mindestens etwas Lebendiges sein. Und das kann nicht einfach stehen bleiben.
Glaris als Ort, wo Anna Göldi umgekommen ist, der Brand von Glaris, wo Akten nicht rum waren, auch im Glarner-Archiv nicht, ihren Bezug zum Glarnerland. Ist das ein Ort von dunklen Geheimnissen, wo es noch x davon gibt, oder wo Sie vielleicht sogar noch mehr gefunden haben auf Recherchen? Oder ist das nicht der Grund, wieso Sie es machen?
Nein, also ich habe jetzt nicht noch irgendwelche dunklen Ereignisse Ausschau gehalten, aber es sind bei der Anna Göldi ist es einfach einer der berühmtesten Justizfälle, die wir haben in der schweizerischen Geschichte. Und als Glarner und als ursprünglicher Jurist und jetzt Journalist hat mich das einfach immer angesprochen. Und dann denkt, gut, auf der Ebene von einem Sachbuch. Sachbuch, Roman hat es schon gegeben, aber auf der Ebene von einem Sachbuch würde ich das gerne mal detailliert abklären. Das ist das gewesen. Und beim Brand von Glaris, das gleiche ist ein ganz wichtiges Ereignis vom 19. Jahrhundert in der glanischen Geschichte. Habe ich mich einmal eingelesen und dann hat es mich auch reingezogen, weil meine Recherchen erfolgreich gewesen sind. Und das gleiche ist schon vor bald mehr als 15 Jahren auch die neue Erkenntnis im Zusammenhang mit der Auswanderung, die ich auch geschrieben habe darüber im Buch «Bitterkeit und Tränen» schon 1995, wo ja auch viele neue Aspekte gegeben haben, eben mit der Ausschaffung von Samuel Fessler nach Amerika, dass man dort gesehen hat, ja, die Auswanderung ist ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte mit neu Glaris und es ist alles zu bejubeln, sondern es ist, die Auswanderung ist dort mal Mitte 19. Jahrhundert auch ein menschliches Drama gewesen und das habe ich auch aufgezeigt in meinem Buch und ja, das hat sich jetzt so ergeben in den letzten Jahren mit meinen Büchern, dass ich das, aber ich tue ja auch das Positive hervorheben. Also ich meine, ich zeige ja jetzt auch im Buch «Stadt in Flammen», dass es eine riesen Leistung war von der Bevölkerung, aber auch von den Behörden, dass die Stadt wieder so schnell wieder aufgebaut wurde. Also ich will das jetzt wirklich grundsätzlich auch ganz klar festhalten, das ist ja nicht eine Kritik, wenn man einen Rechercheerfolg hat, sondern das ist ja etwas Positives. Und ich tue ja in dem Buch auch Lob verteilen an die Leute, die du eine Verantwortung trägt, die haben auch wirklich Grosses geleistet. Und das sage ich auch ganz klar in meinem Buch.
Das klingt jetzt auch, wie wenn es ein klein nach Glaris gerichtet wäre, Walterhauser. Danke vielmals für das Gespräch.
«Stadt in Flammen, der Brand von Glarus im Jahre 1861» heisst das Buch, erschienen ist es im Limet Verlag. Und der Autor, der Walterhauser, war Gast im Tagesgespräch bei der Susanne Brunner. So viel vom Rendezvous im Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS am Mittag. Nachlesen können Sie alle Berichte und das Tagesgespräch im Internet auf www.drs.ch. Dort gibt es auch das Rendezvous vom Podcast vom Rendezvous. Verantwortlich für die Sendung ist Nathalie Christen. Die Nachrichten ausgewählt und zusammengestellt hat Roman Mezza-Salma. Und das Mikrofon gibt jetzt weiter Ivana Pribakovic.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.